Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute geht es bei Echtgeld TV um einen goldigen Fast-Versechsfacher, den ich heute am 15.10. realisiert habe. Und damit geht es um Gold. Um Gold ging es hier schon mal vor ein paar Monaten, als ich euch in einer Sendung angekündigt habe, dass ich mich von einer Goldposition, die ich seit 2008 im Depot hatte, muss ich ab heute sagen, trennen werde. Und was die Gründe dafür waren, was es ansonsten noch an ein paar kleinen Neuigkeiten im Depot gibt, das alles jetzt bei Echtgeld TV. Aber erst, nachdem der Chief Economist kurz zu Wort gekommen ist von Scalable Capital, Christian Virühl mit dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Nachdem das Rechtliche jetzt hinter uns liegt, ganz kurz der Hinweis, warum ich zum dritten Mal eine Einzelsendung mache. Gestern war Aufzeichnungstag bei Echtgeld TV und ich wünsche am Ende einer jeden Sendung immer, dass ihr gesund bleibt, damit ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei sein könnt, damit ihr zwischenzeitlich auch investieren könnt und damit sich das Update lohnt. Das lohnt sich vor allen Dingen gesund am meisten. Gesund sein lohnt sich auch am meisten, wenn man so eine Aufzeichnung macht. Und gestern sind mir in der Tat 2 Absagen ins Haus geflattert. Die waren so nicht vorgesehen. Deswegen bin ich jetzt der Lückenfüller für ein Thema, was euch aber damals schon ziemlich stark interessiert hat und was sicherlich auch heute interessant sein wird. Wir sind beim Thema Gold. Ich hatte wie ich gestern Abend rausgefunden habe, am 13. und 14. Oktober des Jahres 2008 eine für meine Verhältnisse damals recht ordentliche Position Xetra Gold gekauft. Diese Position habe ich mir relativ schnell bei der Deutschen Bank ausliefern lassen, weil ich damals der erste Kunde bei der Deutschen Bank war, der das gemacht hat. Hat man netterweise vergessen, mir die dafür anfallenden Gebühren in Rechnung zu stellen. Aber Gold war damit in meinem Depot und diese Position habe ich heute am 15.10. komplett verkauft. Gekauft habe ich damals für 20 Euro das Gramm und verkauft habe ich heute für so knapp 115 Euro. Damit eben eine fast Versechsfachung realisiert oder eine Rendite annualisiert von 10,8%. Schönes Ergebnis. Der Hintergrund für diesen Verkauf ist in allererster Linie, wie ich es im März-Sendung schon mal zum Ausdruck gebracht habe, in allererster Linie die Vermutung, dass das Privileg von uns als Privatanlegern, Gold nach einem Jahr mit Gewinnen steuerfrei verkaufen zu können, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann fällt. Und manchmal kommen ja Regierungen auf so ganz eigenartige Sachen und lassen so eine Dinge dann rückwirkend auch noch passieren, um die Steuerzahler dann in eine Steuerpflicht reinzubringen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt drauf warten. Bei einem Versechsfacher ist es dann eben so, dass man wirklich einen ganz ordentlichen Teil an Steuern abgeben muss und darauf, wenn der Gesetzgeber es so zulässt, dann wollte ich diese Sache auch mitnehmen. Das war die eine Motivation. Die andere Motivation war dann eigentlich, mit diesem Geld in etwa gleicher Höhe und in gleicher Größenordnung wieder Gold zu kaufen. Und da sage ich mittlerweile, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob ich das im Moment mache, denn meine Skepsis, die vor allen Dingen durch den Blick auf den Chart, den ihr jetzt hier seht, entstanden ist, die hat dann eben dazu geführt, dass ich die gesamte Position verkauft habe, nicht irgendetwas erstmal zurückgehalten habe, damit in der Tat in der steuerfreien Realisierung komplett durch bin bei dieser Goldposition und jetzt vor der Reinvestmententscheidung stehe. Und da hatte ich ja eigentlich vor, wieder den großen Teil in Gold zu investieren, einen kleinen Teil davon wegzunehmen und dann in Bitcoin oder an andere Kryptowährungen zu packen. Aber beim Gold bin ich mir im Moment in der Tat nicht so ganz sicher, dass ich aktuell dort wieder einsteige. Und warum das so ist, will ich euch anhand dieses Charts vor allen Dingen zeigen. Was ihr hier seht, ist die Preisentwicklung von Gold in den letzten 12, 13 Monaten. Also eine sehr, sehr dynamische Aufwärtsbewegung von unter 2.500 Dollar je Feinunze, das ist der Preis, der hier abgebildet wird, auf mittlerweile über 4.000, heute in der Spitze 4.218 US-Dollar. So, was ihr relativ weit unten seht, nämlich bei ungefähr 3.260 US-Dollar, ist die 200-Tage-Linie. Und von dieser 200-Tage-Linie hat sich das Gold sehr, sehr weit entfernt. Ich habe euch das in anderer Art und Weise noch mal ein bisschen kenntlich gemacht. Also für die Podcast-Zuhörer, ich werde die Zahlen hier, soweit es irgendwie möglich ist und auch dann von der Darstellungsweise her Sinn macht, relativ regelmäßig anzeigen. Sage aber an dieser Stelle, macht das Video wahrscheinlich wirklich Sinn, weil wir während der Darstellung diesen Chart eben die ganze Zeit auch im Bild haben werden, sodass man ganz gut sehen kann, was ich hier schwerpunktmäßig meine. Was man hier sehr schön sieht, ist an der unteren Zahl oder an der unteren Kennung der dauerhaft abgetragene Abstand vom Spotpreis, also vom aktuellen Preis von Gold gegenüber der 200-Tage-Linie. Und hier ist es eben so, dass aktuell dieser Wert 1,287 beträgt. Und 1,287 heißt nichts anderes, als dass der Goldpreis aktuell 28,7% über der 200-Tage-Linie liegt. Wenn man jetzt mal in die letzten 12 Monate guckt, sieht man, dass das einmal der Fall war, dass der Wert über 1,25 war, also einem Goldpreis von 25% oberhalb des jeweiligen gleitenden Durchschnitts, hat hier eine mehrmonatige von Mitte April bis, sagen wir mal, Anfang September laufende Konsolidierung nach sich gezogen, wo beim Gold zwischen 3.500 und 3.200 US-Dollar je Feinunze nicht viel passiert ist. Da ist dann Anfang September ein Ausbruch erfolgt und dann kam es zu dieser sehr, sehr dynamischen Entwicklung. Aber für mich ist insbesondere dieses Abweichen von mehr als 25% oberhalb des gleitenden Durchschnittes etwas, was ich mir ganz gerne angucke. Und die 25% oder auch die 20% sind für mich so erste Warnsignale und Vorsichtshinweise, wenn eine Entwicklung in diese Bereiche geht. Auch dadurch, dass ich mehrere Jahre mit Jörg Scherer zum Jahresanfang unterwegs bin, mir seine technischen Vorträge zur Marktverfassung anhöre und wo man schon des Öfteren sich an der 20 oder auch der 25% Abweichungsmarke mal so orientieren kann und zumindest da so ein kleines Fragezeichen dran pinnen kann, ob das denn so weitergeht. Und genau ob das denn so weitergeht, das gucke ich jetzt mal ein bisschen genauer nach, denn jetzt ziehe ich diesen Chart mal ein bisschen enger zusammen. Und wir können uns das jetzt mal für die letzten 10 Jahre anschauen, wie sich das da eigentlich darstellt. Und da kann man dann zumindest sehen, es gab so eine Preisgeschichte schon mal, wo dann die 25 wieder erreicht wurden, in einer Phase, wo ich auch schnell ranzoomen kann. Das war im Bereich Juni 2019. Damals ist der Goldpreis auf über 2000 gegangen. Und hatte damals dann auch einen Abstand von in der Spitze, so sind wir hier, 24% zum gleitenden Durchschnitt und ist danach in eine längere Konsolidierungs- oder auch Abwärtsphase gegangen. Also er ging dann von 2000 runter auf 1625 und hat eine ganze Weile gebraucht, bis es dann wieder weiterging. So. Wenn ich das Ganze jetzt wieder so aufrufe, dass ich jetzt mal den Zeitraum von den 10 Jahren nehme, schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit das Ganze Und dann gehen wir mal in die Zeit vor 2015 und sehen auch da gab es Preisspitzen, wo die 25% auch überschritten wurden. Da ist zum Beispiel etwas im August 2011 gewesen, ja, zur Spitze der Unsicherheiten, der Euro-Unsicherheiten, der Unsicherheiten mit Griechenland, der Unsicherheiten in der europäischen Finanzkrise, wo Gold sich sehr, sehr weit vom gleitenden Durchschnitt verabschiedet hatte. Das Gleiche war auch Ende 2009 zu beobachten, da mit einem Wert dann von um die, na, was haben wir hier, 23-24%. Im Bereich 2008, im Frühjahr 2008, hatte Gold einen Abstand im Bereich von 27%, was danach diese Seitwärtsbewegung erstmal nach sich gezogen hat. Und auch im, was haben wir hier, den Mai 2006, da ging es dann sogar auf über 30%. Will also sagen, in den letzten 20 Jahren gab es immer mal wieder Phasen, wo der Goldpreis sich sehr, sehr stark auch von seinen gleitenden Durchschnitten verabschiedet hat. Aber wenn ich jetzt hier mal in dem längsten für mich verfügbaren Zeitraum das Ganze einblende, dann kann ich bei einem Goldchart von 1990 bis 2025 eben sehen, dass es an einigen Punkten Level und Zeitpunkte gab, wo sich der Preis von Gold deutlich von der 200-Tage-Linie abgesetzt hatte. Und das hatte danach nie lange Bestand. Vor dem Hintergrund gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt sich sofort dreht, aber ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen zu einer gewissen Konsolidierung kommen wird. Und bei der Konsolidierung muss ich ja dann nicht unbedingt dabei sein, sondern kann eben sagen, mein Gold ist weg. Und wenn das für den einen oder anderen von euch auch interessant ist, dann ist jetzt vielleicht auch in der Tat mal ein ganz guter Zeitpunkt, ein bisschen was von seinem eigenen Gold-Exposure abzubauen und vielleicht auch mal zu prüfen, ob es nicht andere interessante Anlagen gibt, die in den letzten Monaten oder auch Jahren vielleicht ein bisschen hinter ihrer Wertentwicklung, die fair wäre, zurückgeblieben sind und ob ihre Chancen im Moment adäquat berücksichtigt werden am Kapitalmarkt. Wenn ich sowas so formuliere, habe ich dazu natürlich eine Idee und die Sendung dazu wird es aller Voraussicht nach im November geben. So, also hier das die Motivation anhand der sehr seltenen Ereignisse, dass sich Gold so stark von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt, hier mal ein bisschen zu korrigieren bei der Gesamtposition. Ansonsten ist mir in dem Zuge auch ein altes Goldsheet, was ich mir, glaube ich, das erste Mal in 2011 erstellt hatte, wieder über den Weg gelaufen, wo ich mal so ein paar Zahlen zumindest auch zum Thema Gold ins Bewusstsein holen will. Und zwar alles gerechnet auf einem Xetra Gold, Euwax Gold Grammkurs von ungefähr 116 Euro oder einem Feinunzenkurs von 4.200 Euro und einem Wechselkurs vom Euro-US-Dollar von 1,1623. Der Bestand von Gold, den man im Moment so sieht, dass er gefördert worden ist und dass er da ist, der beträgt 216.000 Tonnen. Diese 216.000 Tonnen sind knapp 7 Milliarden Unzen Gold. Diese 7 Milliarden Unzen Gold haben einen aktuellen Wert von ungefähr 29 Billionen US-Dollar. Wenn man das Ganze mal mit der Marktkapitalisierung vom S&P 59 Billionen, Dow Jones 21,6 Billionen oder Nasdaq 31,6 Billionen vergleicht, wird deutlich, dass Gold möglicherweise da auch noch Bewertungsspielraum hätte, bei welcher Größenordnung man das Ganze auch immer anlegt. Wenn man sich das Ganze anhand der US-Staatsverschuldung, die bei ungefähr 36 Billionen US-Dollar liegt, anguckt, merkt man auch, dass da möglicherweise das ein oder andere an Problemen heranwächst, was heute aber gar nicht das Thema sein soll. Es geht vor allen Dingen auch darum, sich beim Gold immer mal klarzumachen, wie wenig dieses Edelmetall im Grunde genommen noch Anteil an dem global durch die Geld wandernden Vermögen ausmacht. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was hat eigentlich die amerikanische Fed oder haben die USA an Goldbestand, dann sind es eben 8.133 Tonnen. Das hat ungefähr einen Wert von 1,1 Billionen Euro. Ja, und wenn man die 1,1 Billionen mal ins Verhältnis setzt zu den 36 Billionen, die die USA an Schulden haben, dann ist das eben, ein kleiner Tropfen, der mal in die heiße Pfanne tropfen kann und dann da sofort verdampft. Also da ist schon ordentliches Bedrohungspotenzial, und das wird ja auch ganz gerne von Goldanhängern dazu genutzt, den Preis in irgendwelche Höhen hochzurechnen. Und vielleicht ist es auch so, dass der Preis von Gold in ein paar Jahren irgendwie bei 8, bei 12 oder, ich glaube, letztens habe ich irgendwas von jenseits von 17.000 US-Dollar mal gehört. Aber das Ganze wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht sehr kurzfristig erreicht werden. Und vor allen Dingen wird es nicht ohne Schwankungen erreicht werden. Und die Schwankungen kann man ja dann auch mal nutzen, um eine dann vielleicht mal stattfindende Konsolidierung für einen Wiedereinstieg zu nutzen. Wenn bei mir ein solcher Wiedereinstieg stattfindet, sage ich hier auf jeden Fall Bescheid, werde dann auch wieder meine Motivation dahinter bekannt geben. Und ansonsten wisst ihr ja selber, wie ihr zu Gold steht. Und das könnt ihr dann auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr im Moment mit Gold verfahrt, ob ihr eure Position eher aufbaut, um prozyklisch weiterhin mit dabei zu sein, oder vielleicht eben auch mal antizyklisch zu sagen, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, das stimmt ja nun auch, aber vielleicht eben auch auf die Gelegenheit warten, nochmal günstiger einzusteigen. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr effektives Gold habt, was ja bei mir der Fall war, dann ist es eine relativ abenteuerliche Gesamtsituation, weil man dann eben relativ schnell, wenn man eine solche Position viele Jahre rumliegen hatte, mit ganz ordentlichen Werten unterwegs ist. Also sowas bei mir heute zumindest, dass ich mit der Anzahl an kleinen 100-Gramm-Barren, die ich da so hatte, ein relativ beträchtliches Geldvermögen quasi in vergoldeter Form mit mir rumgetragen habe. Und das musste ich ja nun irgendwie zu Geld machen. Und da kann man natürlich auf die Idee kommen, mal zu googeln, wer denn so Gold beispielsweise ankauft. Dann kommt man auf eine Seite von Kettner Edelmetallen zum Beispiel, die im Internet ja durchaus mit dem einen oder anderen, ja, nennen wir es mal, sehr lautem und stimmungsgeladenen Video auffallen. Und ansonsten fallen sie vor allen Dingen auf durch relativ hohe Preise für die Goldbarren, die sie verkaufen. Also ein 100-Gramm Goldbarren wird jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt für 12.300 auf der Seite angeboten. Und da kann man dann einfach auch mal sagen, willst du mehr zahlen, geh zu Kettner. Ja, also so kann man es hier schon machen. Denn die drei großen Anbieter, die es am Markt gibt, die eine sehr, sehr ordentliche Verbreitung in ganz Deutschland haben, da kriegt ihr das dann, wenn ihr kaufen wollt, günstiger. Und ich habe hier keine Ankaufkurse gefunden. Mir wurde gesagt, dass das im Moment offenbar nicht so ohne weiteres möglich sei. Also von daher können wir das hier einfach mal schließen und uns einem Anbieter zuwenden, den ihr dem Namen nach auf jeden Fall kennen dürftet. Hier ist jetzt die Gussa, die verkaufen beispielsweise einen 100-Gramm Goldbarren schon mal für 12.160, also schon mal 200 Euro günstiger als besagter Anbieter auf ihrer Website. Und ihr könnt beispielsweise in dem Moment, wo ihr auch mal die andere Seite einnehmt, auch die Preise erfahren, die euch die Gussa anbietet, wenn ihr einen Goldbarren habt. Also hier 11.201 Euro. die ihr zumindest auf der Website signalisiert bekommt, dass ihr diesen Preis erhaltet. Ich sage das deswegen so ein bisschen zögerlich, weil es sehr, sehr viele Arten von Goldbarren gibt. Und hier ist eben ein ganz konkreter Goldbarren gemeint, nämlich der 100 Gramm Degussa Goldbarren geprägt. Der ist eben auch noch verpackt. Da ist auch eine Zertifizierung mit großer Wahrscheinlichkeit mit dabei, das Design hat. Aber es kann eben auch sein, wenn eure Goldbestände ein wenig älter sind, vielleicht 10 oder vielleicht auch 20 oder 30 Jahre alt, dass ihr eine solche Zertifizierung gar nicht habt. Und dann ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass der gleiche Preis, wie er hier auf der Website steht, dann auch gezahlt wird. Das ist im Übrigen auch gar nichts Ehrenrühriges, sondern man muss eben auf bestimmte Standards Wert legen. Hier ist es eben so, ihr erfahrt von Degussa, dass sie für 11.200 einen 100 Gramm Barren ankaufen, den sie selber auf ihrer Website, haben wir den gleichen, einen ähnlichen, für 12.161 Euro verkaufen. Und das ist ein ganz ordentlicher Spread. Also 8,6% mehr zu bezahlen als das, was vom Anbieter hier aufgerufen und in den Raum gestellt wird, wie er ankauft, das ist ganz ordentlich. Das sieht man zum Beispiel, und das sieht man sehr, sehr schön, finde ich, auf der Website von ProAurum. Die sagen hier sehr, sehr klar, wie sie bestimmte 100 Gramm Barren, ob nun von Unicor, ob von Hireus, wie sie die ankaufen bei sich. Ne? Und da ist es eben schon mal so, dass dieser Spread auf 4,6% fällt. Wo ich dann sage, ja, das klingt zumindest erstmal so ganz in Ordnung. Ich finde die Darstellung, die ProAurum hier auf seiner Website anbietet, sehr schön. Also, wenn ihr effektives Gold kaufen wollt oder verkaufen wollt, dann habt ihr hier eine ganz gute Anlaufstelle, das zu machen und da eben auch vermutlich ganz gut zu wissen, woran ihr seid. Ich habe damals mein Gold bei ProAurum gekauft. Ich habe damals auch einen Silberbestand bei ProAurum gekauft. Kleine Anekdote dazu, wenn ihr so eine Sachen kauft, denkt immer vorher darüber nach, wie viel ihr eigentlich kauft. Meine damalige Silberposition, Silber war ja damals relativ günstig, hat unter 15 Euro die Feinunze gekostet. Und ich hatte dann irgendwie vor, 6.000 Euro in Silber zu investieren. Dann also nachgerechnet, 600 geteilt durch 15, das ist so ungefähr 400. Also bin ich zu ProAurum gefahren und habe 400 Unzen Silber angefordert und haben die mir auch gebracht. Und erst als die 400 Unzen dann auf dem Tisch standen, ist mir klar geworden, dass es möglicherweise gar keine so gute Idee war. Weil was ich vorher nicht so richtig berücksichtigt hatte, dass man 400 Unzen zwar sehr leicht damals ausgeben konnte und diese 400 Unzen auch kaufen konnte gegen entsprechendes Bargeld. Was ich nicht berücksichtigt habe, ist, dass 400 Unzen gar nicht so leicht sind. Und mit entsprechender Schräglage bin ich damals aus dem Kauf bei ProAurum raus. Also von daher, wenn es bei Gold wird es signifikant schwieriger mittlerweile mit einer gewissen Schräglage rauszugehen. Bei 400 Unzen werden die wenigsten von uns mal eben so im Moment kaufen und es wäre dann eben auch mit ganz ordentlichen Risiken verbunden, mit einem solchen Gewicht durch die Gegend zu laufen. Den Reigen der drei seriösen Anbieter am deutschen Markt, neben Degussa und ProAurum, will ich euch auch noch nennen. Das ist Ophirum. Ophirum ist eine Gesellschaft, die ist Ende der Nullerjahre gegründet worden von drei Menschen, die vorher im Bereich des Derivategeschäfts tätig waren. Ich kenne alle drei, habe von daher eine gewisse Verbindung dahin, eine persönliche Verbindung und habe in der Tat auch mit einem der Geschäftsführer telefoniert und ihn da schon mal eingeweiht, dass ich ganz gerne mich von einer größeren Goldposition für mich trennen würde. Und habe das vor dem Hintergrund gemacht. Und bei Ophirum ist es auch so, dass, ich sage es mal so, also diese Goldankaufseite ist jetzt nicht so schön gestaltet wie beispielsweise bei ProAurum. Und da wird eher etwas in den Raum gestellt. Und da ist es dann sinnvoller, sich auch mal mit denen in Verbindung zu setzen und zu erfragen, vorher zu erfragen, wie konkret sie eigentlich auf die entsprechende, auf das entsprechende Goldprodukt, was man da konkret hat, bietet. Und bei mir war es jetzt eben so, dass ich da den besten Preis bekommen hatte. Also ich hatte mir Degussa angeguckt, ich hatte mir Pro Aurum angeguckt und hatte dann mit Ophiorum telefoniert. Und vielleicht ist es ja auch für euch eine Möglichkeit, da mal nachzufragen. Hier ist es auf jeden Fall auch so, dass diese 100 Gramm Goldbarren eine ganz interessante Möglichkeit auch darstellen, sie dort zu kaufen. Die sind da bei Ophiorum in irgendeiner Form ansparbar. Also das sind die Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr effektiv Gold kaufen oder verkaufen wollt. Aber vielleicht wollt ihr das ja gar nicht. Vielleicht wollt ihr Gold ja ganz einfach kaufen. Und ganz einfach könnt ihr das bei Scalable und bei jedem anderen Broker im Grunde genommen auch machen mit EUVAX Gold 2. EUVAX Gold 2 verbrieft 1 Gramm. So, 1 Gramm, und wenn ihr davon 100 Stücke habt, habt ihr etwas, was sehr wertvoll ist. Ihr habt nicht nur 100 Gramm Gold, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, euch kostenfrei, ganz wichtig, ihr habt die Möglichkeit, euch kostenfrei für 100 Anteile an EUVAX Gold 2 einen 100 Gramm Barren ausliefern zu lassen. Das geht nur mit 100 Gramm Barren oder mit größeren Barren dann auch. Also 100 müsst ihr haben, bei kleineren Beständen geht es nicht. Aber ihr habt eben die Gewähr, dass dort Gold hinterlegt wird und dass ihr euch das Gold ausliefern lassen könnt. Und diese beiden Sachen sind so nach herrschender steuerlicher Meinung der ausschlaggebende Faktor dafür, dass auch EUVAX Gold 2 bei einem Verkauf nach 12 Monaten ein steuerfreies Gewinnrealisieren ermöglicht. Jo, das Gleiche ist auch möglich mit Xetra Gold, das, was ich damals ja hatte, weil damals war es das erste Produkt, was diese Möglichkeit angeboten hat. Xetra Gold hat aber in der Gesamtabrechnung so ein paar Nachteile, die auf einem Depotkonto ziemlich nervig werden können, wenn man es lange hält. Es werden Gebühren normalerweise weitergereicht. Also meine Erfahrungen damit waren vom Produkt her grundsätzlich gut, aber vom Bereich einer Goldposition auch mal über 2, 3, 4 Jahre zu halten, eher nervig. Genau das passiert bei EUVAX Gold 2 eben nicht, und da ist es dann eben eine Möglichkeit, statt eines Barren bei welcher Institution auch immer, eben dieses Produkt zu kaufen, darüber seine Goldallokation zu machen. Wenn ihr es ausgeliefert haben wollt, das eben zu tun. Und damit dann auch die Möglichkeit zu haben, Gewinne steuerfrei zu realisieren nach 12 Monaten. Oder wenn diese Verluste in den ersten 12 Monaten entstehen, die ebenfalls zu realisieren und dadurch dann eben mit den sogenannten Spekulationsgewinnen, Verlusten eine aufrechenbare Größe zu haben, die ihr entsprechend einsetzen könnt. Also das wird der Weg sein, den ich eben auch gehe, dieses Produkt, vielleicht noch etwas anderes dann auch zu nehmen. Und so habt ihr eben die Möglichkeit, die steuerlichen Gestaltungsspielräume, die es im Moment eben noch gibt, entsprechend für euch zu nutzen. So, ich glaube, das war jetzt der Ritt durch ein Goldinvestment, durch die Möglichkeiten, Gold auch zu verkaufen an verschiedenen Stellen, und vor allen Dingen eine Möglichkeit, wenn ihr das Geld ohnehin auf dem Konto habt, nicht wie ich heute mit einem im Grunde genommen sechsstelligen Geldbetrag durch Berlin zu fahren und irgendwie dann natürlich hinter jeder Person erstmal was Böses zu vermuten. Also ich war sehr, sehr froh, als ich dann diese Barren abgegeben habe. Und ja, jetzt braucht es ein paar Tage, bis das Geld auf meinem Konto ist, was vermutlich aufgrund der Größenordnung dann eben auch bei meiner kontoführenden Bank erstmal eine gewisse Irritation auslösen wird. Aber die ist zumindest recht einfach zu klären. Und ja, wenn ihr Fragen zu Gold habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne eine E-Mail, die ihr dann bitte an hello@echtgeld.tv richtet. Ich glaube, ich habe bei den letzten Sendungen des Öfteren mal hallo@echtgeld.tv gesagt. Hello wäre besser, weil dann kommt es nämlich auch an. Und dann können wir auch in irgendeiner Form darauf reagieren. Reagieren kann man nämlich auf Mails auch einfach deswegen, weil manchmal bietet es sich ja nach einer Sendung auch an, auf eine solche Mail zu reagieren. Christian, ein anderer Christian, hat beispielsweise geschrieben und eine Frage gestellt und hat geschrieben, hallo Tobias, ich habe nicht ganz verstanden, wieso du About You verkauft hast, wenn doch zeitnah sowieso der Squeeze-Out kommt. Hätte man die nicht behalten und kostenlos die Möglichkeit einer eventuellen Nachbesserung in einigen Jahren mitnehmen können? Ja, Christian, also das hätte ich machen können. Und für alle anderen, die sich mit dem Thema Nachbesserung da interessieren, also bei mir war es einfach in der konkreten Situation so, dass ich es ganz praktisch fand, auch diese Verluste zu haben, um dann mit den ja aus den Amerika-Verkäufen entstehenden Gewinn gleich eine Verrechnungsmöglichkeit zu haben. Und ja, also man hätte es sicherlich machen können, aber da habe ich jetzt einfach gesagt, diese Position würde ich ganz gerne schließen. Und jetzt muss man ja auch abwarten, wann ist der Squeeze-Out eigentlich und habe ich die Position dann noch 2 oder 3 Jahre im Depot liegen, wie läuft das ab? Wollte ich nicht, ich wollte das Kapitel einfach beenden, wollte auch etwas haben, was ich dann verrechnen kann und von daher bin ich aus der Position rausgegangen. Und ansonsten will ich an dieser Stelle auch mal Werbung eigener Sache machen für einen Newsletter, der in meiner anderen Firma DZB Media erscheint. 5 nach 6 liefert euch jeden Tag die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages und auch die aktuelle Nachricht aus unserer Redaktion, die am 15. Oktober zum Beispiel sich darauf bezieht, dass Marktideen, die dort relativ regelmäßig von der Redaktion präsentiert werden, auch mal nachgearbeitet werden. Aber ihr erfahrt am 15. Oktober zum Beispiel mehr zum US-Shutdown, der für Datenblindflug in der Administration sorgt. Ihr erfahrt, dass es bei LVMH unerwartet gut läuft. Dazu erfahrt ihr gleich übrigens auch noch ein bisschen mehr hier. Ihr erfahrt, was der Chipmaschinenbauer ASML mit seinen bekräftigten Prognosen so alles dazu gesagt hat, wie die deutsche Wirtschaft zunehmend dem Chip-Lieferanten USA misstraut. Also von daher auch da ein paar Sachen noch vorher. Oder dass René Benko zu 2 Jahren Haft verurteilt werden. Jeden Tag die 5 wichtigsten Nachrichten zusammengefasst und natürlich auf die entsprechenden Quellen. Heute sind es Spiegel, Wirtschaftswoche, Manager-Magazin, FAZ und Handelsblatt verlinkt. Newsletter, der sich lohnt, zu dem ihr euch sehr, sehr einfach auf 5 nach 6. Eine geschriebene 5. Dann nach 6 ein Wort, 5nach6.de anmelden könnt und dann kommt diese Mail jeden Tag, jeden Börsentag in euer Postfach und macht euch vielleicht jeden Abend ein bisschen schlauer und ermöglicht euch Dinge außerhalb von irgendwie hypernervösen Social Media Kanälen dann einfach mitzubekommen. Und jetzt kommt noch das eine oder andere Aktien-Kurz-Update, denn naja, es bietet sich einfach an. Und zwar mit das erste Update zur Softbank-Aktie. Bei der Softbank-Aktie ist es nämlich so, dass jedes Mal, wenn ich in den vergangenen Wochen ein Softbank-Update gemacht habe, sie danach erstmal nochmal 15% oder 20% nach oben gesprungen ist. Und naja, wir können ja dieses ganze Thema mal ein bisschen auf die Probe stellen. Denn zweimal habe ich eine Stop-Order bei Scalable hinterlegt. Die ist nicht ansatzweise ausgeführt worden jeweils, aber ich habe dann eben einmal den Stop nachgezogen auf 101 Euro und von diesen 101 Euro konnte man sich jetzt auch schon wieder relativ deutlich verabschieden, denn kurz nachdem ich das gemacht habe, ging die Aktie erstmal auf über 110 und auch auf über 120 Euro. Und genauso wie Gold mit seinem hohen Abstand zur 200-Tage-Linie signalisiert, dass es sich vielleicht etwas stark von dem wahren Wert entfernt hat, kann man das im Übrigen auch bei Softbank beobachten. Da sind es jetzt nicht 25%, da sind es auch nicht 50%. Diese Aktie notiert im Moment sagenhafte 92% oberhalb der 200-Tage-Linie. Softbank nimmt volle Kanne an der ganzen AI-Fantasie-Schlacht teil und ist sehr aktiver Teil des Ganzen. Hier kann man sehr, sehr schön sehen, wie sich das Ganze von ja vielleicht auch fundamentalen Sachen entfernt hat. Und ich ziehe jetzt mal wieder zusammen, um zu schauen, an welchen Stellen in der Vergangenheit sowas eigentlich schon mal angestanden hat. Also ihr seht hier, das Ganze gab es schon mal. Im Jahr 21 hat sich die Aktie damals um etwa 45, 48, 49, fast 50% von der 200-Tage-Linie entfernt. Sie notierte damals bei etwa 80 Euro und fiel in der Folge auf unter 40. Jetzt notiert die Aktie bei rangezoomten 130 Euro in der Spitze und liegt 90% über den leitenden Durchschnitten. Ja, und es kann alles noch weitergehen. Aber genauso gut kann es eben auch wieder deutlich nach unten gehen. Und wenn ich hier weiter zurückgehe und den Chart immer weiter zusammenschiebe, bin ich irgendwann im Jahr 2009. Und wenn ich jetzt mal hier auf die 25%-Linie gehe, dann seht ihr, naja, die ist für Softbank eigentlich gar nicht so der richtige Maßstab. Der richtige Maßstab ist vielleicht wirklich eher dieses Überschreiten der 50%-Marke. Also, wann hat diese Aktie einen Abstand zu ihrem eigenen 200-Tage-Durchschnitt von mehr als 50%? Das kam im Jahr 2013 zum Beispiel vor, als man sich bei Kursen von um die 26 vom Moving Average bei 16 deutlich verabschiedet hatte. Es kam in der schon eben angesprochenen 21er-Phase vor. Und jetzt gucken wir einfach mal weiter in die Vergangenheit und stellen fest, nee, gucken wir nicht, weil die Daten liegen hier nur bis 2007 vor. So, und weil es mit diesem einen Börsenplatz jetzt eben nicht weiter ging, das passiert schon mal, bin ich jetzt auf den Börsenplatz Frankfurt gegangen und da kann ich nämlich ein bisschen weiter zurückgehen. Und ihr seht hier zwei Zeiträume, wo es richtig heftig zur Sache ging. Und die sind ja so spannend, dass man die sich ruhig mal ein bisschen genauer angucken kann. Also wir gehen zurück ins Jahr 2003 und ins Jahr 2006. Denn in diesen Jahren hatte der Aktienkurs der Softbank keinen Abstand von 50%, keinen Abstand von 100%. Sondern Abstände von jenseits von 150% zu seinem gleitenden Durchschnitt. Also von daher ist diese Strategie, vielleicht eher eine Stop-Order in den Markt zu legen, eine ganz gute, weil ich kann hier simpel und ergreifend nicht prognostizieren, wie weit dieser Wahnsinn noch geht. Allerdings habe ich ja schon in der letzten Woche signalisiert, dass dieses alte Börsenbonbon sei ängstlich, wenn andere gierig sind, vielleicht nicht die schlechteste aller Einstellungen ist. Und hier in der Vergangenheit sehen wir eben auch, dass diesem himmelhoch jauchzend auch bei der Softbank-Aktie gerne mal ein zu Tode betrübt folgte. Am 20.10.2003 erreichte die Softbank-Aktie damals ihren Höchstschlusskurs bei 9,37 Euro. Der gleitende Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt war 3,20 Euro. Also man hatte sich von Gut und Böse komplett verabschiedet. Man war knapp bei dem Dreifachen dessen angekommen, wo die Aktie in den letzten 200 Tagen durchschnittlich notiert hat. Und von diesen 9,37 Euro als Schlusskurs ging es dann innerhalb von nur 3 Monaten. Ich korrigiere. Innerhalb von nur 2 Monaten abwärts auf 3,60 Euro unter die dann weiterhin angestiegene 200-Tage-Linie. Aber das ist mal ein Beispiel dafür, wie schnell es dann auch gehen kann und wie schnell in bestimmten Phasen auch mal die Luft aus solchen Bewertungsanomalien, wie sie am KI-Markt im Moment gezahlt werden, rausgehen kann. Ähnliches trug sich zu zum Jahresende 2005 und zum Jahreswechsel. Am 2. Januar 2006 erreichte die Softbank-Aktie einen Schlusskurs von 19,22 Euro. Die 200-Tage-Linie damals bei 7,23 Euro. Also notierte die Aktie etwa 166% oberhalb ihres Durchschnitts. Das Ganze passt natürlich auch zur Jahreszeit, weil es sieht hier irgendwie schon so ein bisschen aus wie ein Tannenbaum. Aber vor dem Hintergrund wird hoffentlich begreiflich, warum ich bei der Softbank im Moment sage, das ist eben eine Situation, wo es sich lohnt, vielleicht mal auf die eigene Order zu gucken. Auf die gucke ich, auf die gehe ich jetzt und die storniere ich jetzt erstmal an dieser Stelle. Die Order ist in München im Moment platziert gewesen für 101 Euro. Und jetzt geht es darum, mal rauszufinden, was nehme ich im Moment eigentlich als neuen Stopkurs mit rein? Und dann gehe ich mal ein bisschen näher hier ran und sage jetzt, naja, von den 101 würde ich mich hier schon mal verabschieden. Ich würde jetzt in diesen Bereich hier reingehen. Und da ich hier im Bereich eines Tiefskurses oder da ich hier eine Lücke sehe, wo die Aktie jetzt ein paar Mal zurückgelaufen ist und vielleicht umdreht, würde ich ihn im Moment einfach mal bei 110 Euro platzieren. Bin bei 111. Ja, und jetzt gucken wir mal, was waren die Tiefskurse hier an dem Tag. Der Tiefskurs am 2.10. war 111,46. Und damit, ja, nehme ich die 111. Wir brauchen ja keine Kernwissenschaft hier daraus zu machen. Also storniert ist die Stop-Order. Jetzt kann ich auch wieder verkaufen. Ne? Vorher war das ja eben nicht möglich. Also von daher sage ich jetzt meinen Gesamtbestand. Da bereite ich die Order vor. Ich füge einen Stop hinzu und trage den diesmal eben bei 111 Euro ein. Das würde dann 2.775 Euro ungefähr bedeuten. Und damit ist die Order jetzt dort platziert. Und ja, vielleicht geht die Aktie einfach noch weiter. Wir sind ja im Moment einfach in so einer Phase, wo man so eine Entwicklung auch mal laufen lassen kann. Aber Gewinne sichern ist eben auch ein Thema und die Aktie ist einigermaßen weit von fundamentalen Betrachtungssachen entfernt. Damit ihr es hier mit zuerst gehört habt, seit dem 30.09., also seit dem letzten Portfolio-Update, hat die LVMH-Aktie, die auch im Depot enthalten ist, beachtliche 14,5% zugelegt. Das Ganze hat sich so ein bisschen schon angedeutet, aber insbesondere in der letzten Woche gab es einen Sprung, denn am 14.10., also aus heutiger Perspektive gestern, hat LVMH Zahlen fürs dritte Quartal bekannt gegeben und da ein organisches Umsatzwachstum mal wieder gemeldet. Es ist nur 1%, aber es sind eben zwei Quartale hinter uns liegend, die durch Rückgänge gezeichnet waren. Und alle Sparten, zu denen LVMH reportet, haben die Analystenschätzungen überboten. Das hat zu einem deutlichen Anstieg der Aktie geführt, 14%. Also die 14,5%, die wir jetzt hier sehen, sind es dann eben, die auch im Depot jetzt angekommen sind seit dem 30.09. Das ist der größte Kurssprung seit 2001. Und davon könnte auch der gesamte andere Luxussektor wieder so ein bisschen profitieren. Hier könnte es also sein, dass das Schlimmste hinter der Gesellschaft und auch hinter den Aktionären liegt, was immerhin dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen, wo viele ja auch bei Kursen jenseits der 800 gesagt haben, eine qualitative Aktie, die kann man immer kaufen, eben erfahren mussten, dass man solche qualitativen Aktien gelegentlich auch mal in etwas unruhigerem Fahrwasser für knapp die Hälfte, nämlich für unter 500 Euro kaufen konnte. Ich habe das bei 500 nicht so gemacht. Ich habe Positionen gekauft, das können wir hier mal nachschlagen. Die erste bei 739, dann nochmal eine bei 701 und dann zwei Aktien zumindest unter 500 Euro, nämlich für 995 Euro eingekauft. Was dazu führt, dass ich insgesamt 2.430 Euro knapp investiert habe, jetzt für Aktien habe, die jetzt noch ganz knapp im Minus sind. Aber das kann sich ja auch relativ schnell erledigen. Ansonsten besonders wichtig bei den Quartalszahlen, China läuft wieder. Ist mit 2% im Plus und da ging es im ersten Halbjahr eben 9% nach unten. Also das ist schon mal dann ein gutes Signal. Und auch das Wein- und Spirituosengeschäft drehte nach 2,5 Jahren Schwäche wieder ins Plus. Und zwar insbesondere durch Champagner-Neubestellung. An der Stelle gehen Grüße an Christian raus, weil der kriegt jetzt auch endlich mal seinen Champagner. Es gab tatsächlich einen Zuschauer, der mir genau zeigen konnte, an welcher Stelle wir damals diese Wette abgeschlossen haben. Denn ich habe das nicht wiedergefunden. Und damit habe ich es jetzt gefunden. Muss leider sagen, dass ich diese damalige Amazon- und Alphabet-Wette verloren habe. Aber es ist nur bedingt schlimm. Ich habe beide Positionen im Depot, beide sind nach oben gelaufen und die Alphabet hat es in der Tat als erste Aktie geschafft. Die 3 Billionen, darum ging es damals in der Wette auf Mallorca, also Christian war da auf Mallorca, dass die gewonnen hat. Und von daher werde ich zumindest dann im neuen Quartal auch dazu beitragen, dass Champagnerbestellungen zunehmen und werde Christians Kiste bestellen. Bei der Gelegenheit, wenn ich dann schon bestelle, kann ich mir auch gleich eine bestellen. Also von daher möglicherweise auch für euch ein ganz guter Zeitpunkt, mal über die LVMH-Aktie nachzudenken. Ein 10%er habe ich noch, nämlich ein präzise 11,7%er, zumindest seit dem 30.09. 11,7% hat Samsung Electronics, die Vorzugsaktie, seit dem letzten Depot-Update zugelegt. Insgesamt liege ich damit im Echtgeld-TV-Depot jetzt 50% vorne. Es sei zusätzlich noch erwähnt, dass ich in einem anderen Depot diese Aktie auch insgesamt dreimal gekauft habe, zuletzt am Jahresanfang, als dann ja aus heutiger Sicht gut sichtbar das Tief ausgebildet wurde, was im April, Anfang April erreicht wurde. Da notierte die Aktie so bei 700 Euro. Und die Kernüberlegung dabei, als ich jetzt das letzte Mal nachgekauft habe, war eigentlich nur, es muss doch irgendwann mal auch bei der Mutter Samsung ankommen, was da an diesem ganzen AI-Markt so los ist. Und irgendwann muss doch auch Samsung davon zumindest ein wenig mit profitieren. Die Aktie ist generell erstmal sehr günstig, aber wichtig war vor allen Dingen, dass Samsung sehr hohe Profiterwartungen hat und die eben auch daran knüpft, dass man von AI-driven Chip-Demand ausgeht, im Gesamtkonzern auch zu profitieren. Samsung prognostiziert für das dritte Quartal 2025 einen operativen Gewinn von 12,1 Billionen Won. Halten wir uns nicht so lange damit auf, wie viel eigentlich Won in Euro sind. Es geht vor allen Dingen darum, dass es ein 32%iger Anstieg year over year ist und auch nochmal eine Verdopplung gegenüber dem zweiten Quartal da steht. Und das ist getrieben von Chip-Erholung durch KI-Nachfrage. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Umsatz um 8,7% auf 86 Billionen Won steigen soll. Factset hatte zum Zeitpunkt dessen, als es veröffentlicht wurde, 83,6 Billionen erwartet. Also auch da oberhalb von Analystenschätzungen. Man profitiert im Moment von Engpässen infolge von hohen Nachfragen in bestimmten Chip-Bereichen und man erlebt eben eine ungewohnte Angebotsknappheit quer über verschiedene Produktgenerationen, die dazu führen, dass dann eben einfach mehr Geld bezahlt werden muss, um so früh wie möglich in diesem Spiel dabei zu sein. Man ist neue Partnerschaften eingegangen, unter anderem mit OpenAI, mit Apple, mit Tesla und die stärken eben auch den Ausblick und ja, können dann eben dafür sorgen, dass diese defizitäre Foundry-Sparte endlich wieder in die Gewinnzone geführt werden kann. Und last but not least, Nomura geht von einem sogenannten beispiellosen Superzyklus im Speichermarkt aus, der bis 2028 anhalten soll. Vor dem Hintergrund könnte ich fast die Stop-Order bei der Softbank wieder überdenken, aber ich fühle mich in einem sehr günstig bewerteten Titel eben immer deutlich wohler als bei einem Stück weit auch einem Spielball der Märkte. Hier ist es ein sehr, sehr ordentliches Dickschiff, was mit dabei ist. Und was mir insbesondere gefällt, ist diese Zeile, die Gewinnschätzung für das Jahr 25, 26 und 27, wo beim Jahr 26 noch Werte vor dieser Bekanntmachung stehen. Also da dürften die Analystenschätzungen schnell eine Anpassung erfahren. Und wo eben auch der Ist-Basis von einem KGV für 26 von irgendwie roundabout 11 ausgegangen werden kann. Und das ist eben etwas, was ich dann schon sehr gern habe und womit ich mich dann eben auch sehr wohlfühle. Das kommt bei diesem Titel übrigens immer mal vor, dass es sehr niedrig bewertete Phasen gibt, die dann ja eben sich an Phasen einer höheren Bewertung anschließen. Aber hier ist es eben so, dass ich mich einfach darüber freue, dass dieser Titel jetzt endlich mal, die Wartezeit ist ja schon einige Jahre, gedreht hat. In einem Jahr liegt der Titel jetzt 29% vorne. Insgesamt ist die Position 51% im Plus. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wann hat das eigentlich stattgefunden, dann ist es eben auch ein Kauf, der vor der Scalable-Zeit liegt. Also der liegt irgendwo in 2018 oder 2019, vielleicht auch 2017. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber die Aktie liegt eben schon eine ganze Weile im Depot, hat seitdem auch immer ganz ordentlich Dividende mitbekommen. Also eine Position, die hier mit einem Kaufwert eingetragen ist von 1.453, hat sich jetzt auf 2.200 Euro nach oben entwickelt. Und das soll es A für diese Woche gewesen sein und ist B ja auch ein ganz schöner Ausgang vielleicht Denn zu der Aktie gab es jetzt eine ganze Weile hier nichts mehr. Und mit den Meldungen und dem Rückenwind, den der Titel gerade erfährt, ist es dann eben auch ganz schön für die Aktionäre, die hier mit dabei sind, ins Wochenende zu gehen. Und dafür wünsche ich euch vor allen Dingen, wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr euch gesund darüber Gedanken machen könnt, was ihr mit eurem Geld macht. Und von daher, bleibt gesund, bleibt weiter investiert, investiert weiter und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Und dann blicken Frederik Fischer und ich nach Amerika. Wir haben das nächste Nasdaq-Update für euch aufgenommen und ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Bis nächste Woche. Tschüss aus Berlin.